Hallo, hallo, hallo. Hier ist die neue Folge von Ostgrün mit heute Martin Meissner, einem anderen grünen Stadtrat aus Leipzig, und mir Paula Pichotter. Wir haben heute eine bisschen veränderte Besetzung, aber es geht wie immer natürlich um grüne Politik unter ostdeutschen Bedingungen. Und wir haben uns überlegt, weil Martin ja so ein bisschen neu ist und wir euch Martin auch so ein bisschen vorstellen wollen, dass wir am Anfang darüber reden, wann wir uns als ostdeutsche Grüne das letzte Mal so richtig ostdeutsch gefühlt haben. Und jetzt bin ich total gespannt, weil ich weiß noch gar nicht, was Martin jetzt erzählen wird. Ich würde jetzt natürlich fragen, Martin, wann war das letzte Mal?
Also mir ist jetzt tatsächlich beim letzten Mal nichts eingefallen, aber mir ist noch sehr bewusst, wie mir meine Ostdeutschness sehr bewusst geworden ist, so zum ersten Mal. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, zu meiner Grundwehrdienstzeit bei der Bundeswehr im tiefsten Bayern.
Du warst Bundi.
Ja, ja. Und da ging es halt natürlich auch mal die Frage, wo kommt man her und so weiter. Und erstens hatte ich da sehr oft gesagt bekommen, man hört das gar nicht so. Kommst du aus dem Osten? Das hört man gar nicht. Und das Irritierendste war dann, von lauter Russen als Ossi bezeichnet zu werden, die in Bayern, wo ich dachte, Moment mal, das ist doch noch weiter draußen. Das war so mein erstes Bewusstsein für das Anderssein.
Also das Typische, man geht zum ersten Mal in den Westen und fühlt sich zum ersten Mal ostdeutsch. Ja, da kann ich ganz kurz anknüpfen. Immer wenn ich Sitzungswoche habe, muss ich ja quasi in den gefühlten Westen nach Berlin fahren. Und habe da ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ostdeutsch sozialisiert sind. Und die haben mir tatsächlich letzte Sitzungswoche gesagt, also sie müssten jetzt mal mit mir reden, so seit 3 Wochen würde ich zu viel sächseln. Und wenn ich das weitermache, dann kann sie mich nicht mehr ernst nehmen. Und da habe ich gesagt, okay, vielen Dank, liebe Mitarbeiter, nehme ich so mit. Aber ich hatte auch neulich, hatten wir irgendwie Büroklausur. Und gab es irgendwie Getränke. Ich habe irgendwie so eine Mateflasche genommen, habe aus der Flasche getrunken. Dann schob mir einer meiner Mitarbeiter so ein Glas hin. Und ich so, ja, sorry, ich trinke meistens direkt aus der Flasche. Sorry, das ist mein jugendlicher Leichtsinn. Und dann kam so zurück bei meinen eigenen Mitarbeitern, ja, du bist halt aus Ostdeutschland. Das war so ein bisschen deprimierend. Aber ja, schwierig manchmal. Aber ich bemühe mich jetzt wieder um mehr Hochdeutsch. Das ist wirklich ein schmaler Grat. Gerade in so einer Partei, wo selbst hier in Leipzig ja sehr, sehr viele Mitglieder auch gar nicht von hier kommen.
Von drüben.
Ja. Von drüben, ja. Schwierig. Schwierig alles. Aber also die lustigsten Storys aus den letzten Wahlkämpfen erzählen wir das nächste Mal. Jetzt geht es ja erstmal darum, wir haben jetzt die Kommunalwahl vor der Brust. Du kandidierst auch, ich kandidiere auch, aber auf den hintersten Plätzen. Das ist sehr entspannt. Du kandidierst relativ weit vorne. Wie ist denn gerade so die Stimmung im Wahlkampf in Ostdeutschland? Das sind ja auch Wahlkämpfe, die so direkt vor den Landtagswahlen stattfinden.
Das stimmt, wir haben ein Superwahljahr hier in Sachsen, alle sehr aufgeregt, die von draußen gucken, vielleicht noch aufgeregter, was denn hier so im wilden Osten, wo man aus der Flasche trinkt, wie man sich hier entscheidet. Und man merkt, es läuft an. Also die ersten Wahlkampfstände stehen schon, also man sieht es bei den anderen Parteien, auch wir sind schon sehr dabei, die Kalender sind irrsinnig voll, also es ist wirklich brutal. Und wir haben eine große Auftaktparty am Donnerstag. Du bist herzlich eingeladen, Paula. Ich hoffe, wir sehen dich. Es ist spannend und aufregend. Ich würde aber die Stimmung als, ja, hättest du mich Ende letzten Jahres gefragt, da war die Stimmung deutlich schlechter und gedrückter. Die ist besser. Es ist wieder Hoffnung da nach den großen Anti-AfD, Anti-Werte-Union-Protesten mit den Deportationsplänen. Das hat tatsächlich nochmal ein ganz anderes Bild reingebracht. Also nicht nur, dass tatsächlich auch mehr Mitglieder wieder da sind und also dazugekommen sind, ja, wir wollen was reißen, was mitmachen. Die Beschimpfungen auf der Straße haben abgenommen. War eine sehr harte Zeit.
Geht es noch um Kriegstreiberei?
Das
oder
ist
so?
Eine Klassik der Pleite. Ja, ja. Also das ist eine Sache, die jetzt, 2 Jahre Krieg haben wir. Im ersten Jahr war es noch nicht so sehr, also gerade am Anfang. Wir sind ja viel auf der Straße immer. Da war es am Anfang kein großes Thema, auch letztes Jahr noch nicht. Das hat mich dann überrascht, dass es dann jetzt quasi im zweiten Jahr auf einmal sehr massiv war, obwohl sich ja letztlich nicht weder an der Position noch am Krieg noch an sonst was irgendwas geändert hätte. War dieses Kriegstreiber-Narrativ und also gerade auf der Straße viel stärker und viel größer. Und das machte es tatsächlich auf der Straße auch unangenehmer, wenn man am Infostand steht, am Wahlstand, wenn man Unterschriften sammelt für Volksanträge. Also nennen wir das mal Kritik, wenn man auf der Straße beschimpft wird. Aber dass man von irgendwelchen Nazi-Opas bepöbelt wird, das gehört dazu. Da sagen wir, okay, ja, halber Orden. Aber wenn man dann von jungen Linken auch noch beschimpft wird, dann ist das ein Treffer, der so ein bisschen von hinten kommt. Das überrascht dann, das macht was mit einem.
Aber würdest du sagen, das ist wirklich anders als zur letzten Kommunalwahl? Also da hast du ja auch schon Wahlkampf erlebt. Ja. Und also würdest du sagen, die Linke zum Beispiel ist jetzt hier anders drauf in diesem Wahlkampf als noch beim letzten Mal?
Ja, aber das ist eine Sache, die sich noch zeigen muss. Weil es ist noch nicht das, was die Bürger auf der Straße ist ja noch was anderes als die Parteien und sie handeln. Und das ist was ich noch zeigen muss. Weil es ist natürlich, die Linke ist gerade in einer Post-Trennungs-Findungsphase, gerade mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt. Auf der einen Seite ein Befragungsschlag, auf der anderen Seite die verzweifelte Lage zu gucken, okay, schafft man es überhaupt wieder in die Parlamente? Also, im Stadtrat macht man sich da wenig Sorgen, da kommt man ja so oder so rein, es gibt da keine 5%-Hürde. Das ist beim Landtagswahlkampf eine ganz andere Geschichte. Also deswegen ist es beim Landtagswahlkampf, wird sich noch zeigen, wie sieht das überhaupt aus? Also die CDU geht natürlich rum und sagt, wir sind die Stimme für die Demokratie und wählt uns, damit die AfD die stärkste Kraft wird. Aber am Ende ist das nicht die Frage, sitzen da jetzt 3 Mann mehr von der AfD oder von der CDU drin, sondern die große Frage ist, wer sitzt denn da noch mit drin im Landtag? Ist die Linkspartei da noch dabei? Ist die SPD da noch dabei? Sind die Grünen da noch dabei? Also wenn man jetzt aus strategischer Verzweiflung um irgendwie das Symbol, die AfD nicht als stärkste Kraft, jetzt auf einmal die CDU wählt, dann riskiert man tatsächlich, dass die Liberalen, die demokratischen Stimmen rausfliegen.
Und ja, vor allen Dingen riskiert man auch, dass man dann potenziell halt keine Koalitionsregierung mehr hinbekommt, weil alleine CDU wird ja trotzdem nicht reichen. Und man vergrößert die Chance für eine demokratische Koalition mit jeder demokratischen Partei, die reinkommt. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Aber jetzt am Wahlkampfstand. Also es gibt ja so ein paar Themen. Viele, auch westdeutsche Grüne, können sich das ja immer gar nicht so richtig vorstellen. Was sind denn jetzt andere Themen im Osten oder so? Wenn wir jetzt allein mal auf die letzten Jahre schauen, seit der letzten Kommunalwahl, da waren große Themen dazwischen nicht nur Krieg und Frieden, sondern natürlich auch Corona, wo wir sehen, Menschen in Ostdeutschland schauen immer noch anders auf die Corona-Krise, als Menschen in Westdeutschland es tun. Die Unterschiede in der Einstellung zur Ukraine-Unterstützung sind bekannt zwischen Ost und West. Jetzt haben wir gerade noch ein paar neue Aufregerdebatten. Es geht wieder um Abtreibung. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten Ost und West. Was sind denn noch so Themen im Wahlkampf, der jetzt so langsam anfängt, mit denen die Leute auf der Straße zu euch kommen?
Ja, ist natürlich, die Energiefrage ist eine große, also gerade die berühmte Heizungsdebatte, als man dachte, oh Gott, jetzt kommt der Wirtschaftsminister und klingelt und nimmt die Heizung gleich mit.
Eigentlich auch eine ganz nice Vorstellung jeder Perspektive.
Ja, aber das ist halt die Angst vor großen Umbrüchen und Veränderungen, weil es ja auch schon so viele gab und weil eben auch die finanziellen Reserven für Veränderungen und Umbrüchen nicht annähernd so groß sind. Also es gibt hier halt weniger Geld. Und als man die Häuser nach der Wende gekauft hat oder renoviert hat, da kam dann halt eine Ölheizung rein. Oder vielleicht, wenn es später war, eine Gasheizung. Und jetzt wird erzählt, nee, Moment mal, das ist aber auch ganz schwierig und kommt jetzt weg, ob das nun ganz ist. Ne, das ist ja auch immer die Frage, was ist die Erzählung, was ist die Realität? Und das ist oft auch voneinander entfernt. Aber da ist ganz viel Angst um, wer soll das denn bezahlen? Ich kann es nicht und ich muss das jetzt ja alles super sanieren in einem Umfeld, naja, wo es das Haus überhaupt nicht wert ist. Also es ist natürlich, also der Osten ist ja nicht gleich der Osten, das ist ja im Westen ganz genauso. Es macht einen Unterschied, ob ich in der Großstadt bin oder ob ich irgendwo im Thüringer Wald, also ne, das ist schon, wenn wir jetzt Thüringen sagen, wenn das Haus in Jena steht, dann ist das was ganz anderes wert als in Suhl oder halt wirklich ein kleines.
Aber hast du das Gefühl, ich meine, die Energiepreise sind jetzt massiv gefallen, trotz Atomausstieg, haben wir auch diese Woche nochmal gesehen. Die Inflation ist jetzt wieder bei knapp über 2%. Hast du das Gefühl, das hilft euch im Wahlkampf? Hast du das Gefühl, die Leute kommen, also nehmen sowas noch wahr, auch positive Signale, oder ist dieser allgemeine Negativtrend einfach sehr schwer zu brechen?
Ich habe die Hoffnung, dass das passiert. Und es ist natürlich, also auch für mich, für den Einfluss auf ein reales Leben, ist es natürlich auch super wichtig, dass das passiert. Und kann man sagen, nee, Moment mal, es geht doch wieder runter und es hat sich gebessert. Und es ist nicht so, dass es jetzt einfach eine Spirale ist, die immer weiter nach oben und nach oben geht. Aber diese negative Erzählung, die ja natürlich dann von außen von wegen, ja, die Ampel macht die Wirtschaft kaputt. Und das machen die auch mit Absicht. Und die Inflation, das sind alles auch nur deutsche Phänomene und die Grünen sind schuld. Also das ist ja nicht nur, ne? Man sagt, die Ampel ist schuld und dann meint man sogar noch, ja, die Grünen sind schuld. Und daran sind halt die weil die alle Schulabbrecher sind, die nichts können, gleichzeitig aber auch mit ihrem ganz üblen, finsteren Plan hinter
einem stecken. Sie sind alle Akademiker und alle Schulabbrecher.
Genau,
Das war schon immer schwer
miteinander. Die nichts können, aber gleichzeitig mit ihrem finsteren Plan Deutschland umfolgen und in Wirtschaftschaos stürzen. Warum auch immer. Ich habe immer noch keine Erklärung, also das finde ich die dümmste Theorie, die es gibt. Dieses ganze Umvolkungszeug. Wofür denn? Warum denn? Was bringt es? Na gut. Also wenn mir das einer von euch erklären kann.
Aber also jetzt nochmal ganz kurz zurück zur allgemeinen Stimmung. Also hast du das Gefühl, dass wir sehen ja auch in vielen Wahlkämpfen bislang, dass umso stärker die AfD wird, dann auch die gesellschaftliche Polarisierung durchaus dazu führt, dass wir nicht nur mehr Mitglieder bekommen, sondern durchaus auch nochmal mehr Leute uns wählen, weil wir natürlich das ultimative Gegenteil der AfD sind. Nimmst du auch solche Stimmen schon im Wahlkampf wahr? Also gibt es auch Leute, die quasi sagen, ganz wichtig und ich habe große Angst, gerade auch vor den Landtagswahlen, deswegen wähle ich.
Das sind Stimmen, die ich so, ja, das habe ich noch nicht viel gehört tatsächlich. Ich hatte also in den letzten Jahren tatsächlich oder in den letzten Monaten, bevor es jetzt in die Wahlkämpfe ging, ganz oft noch tatsächlich diese Überlegung von Leuten, ja, sollte ich denn die CDU wählen, weil ich Angst davor habe, dass die AfD die stärkste Kraft wird. Zurzeit vernehme ich da gar nichts, sondern tatsächlich mehr so dieses, nee, ich bin jetzt Mitglied geworden, also entweder also bei uns oder in anderen Parteien, also wirklich gerade die Zeit der Aktiven und die Zeit der Wählenden, die kommt ja jetzt noch. Ne? Also in 2 Wochen werden die Plakate gehangen und dann geht der Wahlkampf hier in die ganz heiße Phase und ich glaube, da wird es dann ganz viel kommen. Nee, ich wähle euch oder ich habe euch schon gewählt oder ihr seid das Allerschlimmste, ich hoffe, ihr verschwindet in der Hölle. Also so eins von den 3 Optionen wird dann schon kommen.
Die AfD ist ja auch ein relevanter Punkt, der in Ostdeutschland immer noch mal eine krasse Spur stärker ist als woanders. Wie nimmst du die gerade wahr? Also gerade so die Demos am Anfang des Jahres bei uns im Bundestag war es schon so, dass du gemerkt hast, die sind verunsichert, die sind nervöser, die wären fuchteliger. Wie habt ihr das so in den kommunalen Parlamenten jetzt hier erlebt und wie präsent ist jetzt eine AfD im Vergleich zu letztem oder vorletzten Jahr zum Beispiel in so einem Leipziger Wahlkampf?
Die Präsenz im Wahlkampf wird sich noch zeigen. Die Stimmung im Stadtrat hat sich tatsächlich gewandelt durch die Demonstration. Also wir hatten immer eine AfD, die wenig durch konstruktive Arbeit und ganz viel durch Provokation und auch mit den wahnsinnigsten Aufhängern für rassistische
Ausfälle. Sag mal ein Beispiel.
So. Es ging mal um eine Finanzierung eines Projektes für den dritte Weltladen oder eine Weltladen. Und da ging dann Roland Ulrich davor. Der AfDler. Der erging sich in einer Tirade darüber, dass das ein linksextremer Antifa-Verein ist oder sowas. Also,
der hat noch nie so eine Gefilzmutti gesehen, die da arbeitet.
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz fernab der Realität und ganz irrsinnig. Und auch immer in seinen Reden immer eine Achterbahn der Gefühle. Also er zieht dann immer ganz ganz scharf an und ging dann aber immer im Ton ein bisschen runter, bevor die Rede abgebrochen werden wird und dann wieder hoch. Das ist tatsächlich einer, der ist ein bisschen prominenter auf der Bundesebene, weil er läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Er ist aus der Landtagsfraktion geflogen, weil er im Bundesschiedsgericht die Nürnberger Rassegesetze angewendet hat. Bundesschiedsgericht der AfD hat er die Nürnberger Rassegesetze angewandt, weil es ging um irgendeinen Fall, wo jemand als Arier oder nicht als Arier oder sowas bezeichnet wurde. Ne, womit man sich da am Bundesschiedsgericht der AfD halt so beschäftigt. Und das war sogar der AfD zu heiß, wahrscheinlich im Zusammenhang mit eben dieser Debotsverbatte, mit der Debatte darum, ob sie jetzt als rechtsextremistisch eingestuft werden, gesichert rechtsextrem auf Bundesebene. Das macht was offensichtlich mit der Partei, so dass sie genug Angst hatten zu sagen, okay, wir schmeißen aus dem Schiedsgericht raus, wir strengen das Parteiausschlussverfahren an und er ist auch freiwillig aus der Landtagsfraktion ausgeschieden, aber erstaunlicherweise, er ist auch Stadtratsmitglied, es hat keinerlei Konsequenzen, also er ist weiterhin Mitglied der Stadtratsfraktion, er ist weiterhin Spitzenkandidat für die Kommunalwahl und mit weiterhin meine ich, er wurde danach erst aufgestellt dafür, also man hatte offensichtlich kurz Angst bekommen, als ich jetzt nicht, nö, scheiß drauf, wir machen weiter. Die Leute wählen uns für unseren Rassismus.
Aber jetzt gerade so ein Typ, ja? Also das ist irgendwie Spitzenkandidat AfD für so eine ostdeutsche Kommunalwahl. Und also der jetzt wirklich auch offen antisemitisch agiert hat. Ist das was, wo ihr jetzt auch sagt, immer noch gilt, was wir die ganzen letzten Jahre propagiert haben? Wir reden nicht mit Nazis, wir reden nicht so viel über sie, das macht sie nur größer. Oder sagt ihr jetzt auch, so ein bisschen wie eine Thüringer CDU, die ja jetzt auch denkt, mit Höcke debattieren zu müssen, nee, das muss man jetzt schon aktiv ansprechen. Sie sind inzwischen so groß und bekommen so viele Prozente, dass man das nicht mehr ignorieren kann. Und man kann sie auch mit so Debatten nicht größer machen. Man muss es jetzt einfach thematisieren.
Man muss den Rassismus und den Antisemitismus und die Menschenfeindlichkeit, die muss man thematisieren. Also man muss nicht so tun, als ob die Sachen, die sie da ansprechen, irgendwie sachlich groß debattiert werden müssen. Also erstens, das machen sie einfach sehr einfach. Es ist meistens wirklich Quark, was da kommt. Aber gerade in seinem Fall, also das ist das, was ich eigentlich ansprechen wollte und wovon ich dann leider abgekommen bin. Die Stimmung ist insoweit anders, als dass die AfD-Mitglieder, je nachdem, was sie so sagen, teilweise eben auch als Faschisten bezeichnet werden aus dem Plenum heraus und es auch keine Ordnungsrufe mehr gibt. Also das hat sich da wirklich was gewandelt. Weil sie ja eben natürlich auch immer radikaler auftritt. Und das wird halt, vorher ist man da mehr drum rumgetabelt. Das liegt natürlich auch an der Radikalisierung dieser Partei selber und der Leute und wie sie auftreten. Aber da wird die Grenze von einem Teil schärfer gezogen. Die CDU hat da schon stärkere Schwierigkeiten. Da waren wir am Anfang weiter näher zusammen. Da war klar, okay, es steht eine Brandmauer, man spricht da gar nicht dazu, zu deren Anträgen oder man verabredet sich darum, wer dazu spricht. Das ist alles nicht mehr so, aber der Ton ist schärfer geworden, ganz klar.
Würdest du sagen, man ist schlauer im Umgang mit der AfD oder ist einfach nur die Brandmauer bröckeliger als vor 5 Jahren?
Die ist deutlich bröckeliger, also da ist man überhaupt nicht schlauer geworden, im Gegenteil. Also halt eben dieser Versuch, sie da irgendwie in eine Debatte zu stellen, das passiert manchmal, dass man da seine Fälle wegschwimmen sieht teilweise, gerade bei der CDU. Aber teilweise stimmen die halt deren Anträgen auch mittlerweile zu. Also nicht nur den Änderungsanträgen, also wirklich, da wird AfD-Anträgen zugestimmt und die kriegen dann trotzdem nicht mal eine Mehrheit. Also es bringt nicht mal was, sondern es wird halt gemacht und am Ende ist das Resultat trotzdem, es passiert dann nichts, aber also warum dann?
Die Kommunalwahl wird ja nochmal und Europawahl wird ja nochmal ein wichtiger Test vor den ostdeutschen Landtagswahlen. Und jetzt dachten wir ja lange, die ostdeutschen Landtagswahlen, das wird so das politische Thema dieses Jahr. Wir sehen jetzt, die weltpolitische Lage überlagert das schon nochmal sehr erheblich. Also jetzt in Berlin, auch bei uns im Bundestag, sind die ostdeutschen Landtagswahlen nicht das größte und wichtigste Thema. Dafür passiert in der Welt leider einfach gerade zu viel. Aber für die Leute hier vor Ort ist es natürlich unglaublich relevant und viele stellen sich wie 2019 so ein bisschen die Frage, also wenn der Fall eintreten sollte, dass es keine demokratische Regierung mehr gibt, dass gegebenenfalls Rechte über eine Minderheitsregierung oder andere Konstellationen Macht erhalten, Gestaltungsmöglichkeiten erhalten, was mache ich dann, bleiben oder gehen? Ne? Das hatten wir 2019 auch schon so, aber jetzt habe ich das Gefühl, ist bei manchen nochmal so ein bisschen tiefer drin. Ich habe teilweise Schule, Freunde, die so nach dem zweiten Bier sagen, naja, noch 2 Sommer, bis sie uns wieder in Lager stecken. Und sowas hört man jetzt tendenziell öfter. Hörst du das auch? Und vor allen Dingen, wenn du das hörst, was antwortet man da? Also uns geht es ja hier noch einen Hauch besser als Thüringen. Aber sowohl Thüringen als auch Sachsen haben ja wirklich viel zu verlieren im Herbst.
Ja, das macht was mit einem. Ne? Das ist eine Frage, die auch ich mir stelle. Also wie schlimm muss es eigentlich kommen, bis man geht? Also auch aus Schutz für einen selbst und der eigenen Familie entgegen. Und gleichzeitig die Verwurzelung hier. Ne? Ich komme von hier, ich habe meine komplette Familie hier, die wohnen alle hier vor Ort. Hier komme ich her, hier möchte ich bleiben. Und das zeigt mir persönlich auch nochmal diese, es verlässt niemand freiwillig seine Heimat eigentlich. Also ist, was das Thema Flucht angeht. Es hängt ja immer viel dran. Aber diese Debatte darum, bleibt man, geht man, was macht das mit den Leuten, ist das, dass das tatsächlich ein Gedanke ist. Nee, ich kann hier nicht bleiben, wenn so gewählt wird. Weil das eine ist ja von wegen, die Regierung wechselt sich und es verschlimmern sich tatsächlich die Verhältnisse für einen. Das andere ist ja aber auch die Realisierung, dass das ganze Umfeld um dich herum Leute wählt, die dich die dich loswerden wollen, im besten Fall. Ne? Also wenn nicht Schlimmeres. Das machen die ja auch, weil sie das letztlich mindestens zu einem Teil auch denken. Das heißt also, dir kommt die Erkenntnis, du bist in einem Umfeld, das dir feindlich gesonnen ist.
Hast du das Gefühl, auch keine Schande in Leipzig? Dazu.
Es gibt definitiv Stadtteile von Leipzig und viele Stadtteile. Da heißt das, also machen wir uns nichts vor, das ist keine absolute Minderheitenmeinung. Nee. Also so viel, so aus Deutschland, Sachsen und ist Leipzig dann auch noch. Also, ja, ganz klar.
Aber also manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, also wenn wir dann wiederum Leute sagen, die vielleicht noch ein bisschen aus einem noch tieferen Sachsen kommen, so Erzgebirgler oder so, die irgendwann in Leipzig gelandet sind, die dann sagen, nee, also selbst wenn es keine demokratische Regierung mehr gibt, dann bleibe ich trotzdem hier, glaube ich. Und ich habe schon das Gefühl, dass quasi umso weniger du dich konkret bedroht fühlst, selbst wenn du politisch das hundertprozentig ablehnst, also das sind auch Grünwähler, aber selbst die, wenn die sich, weil sie sehr hetero sind, weil sie sehr sächsisch sind, weil sie sehr biodeutsch sind, wenn die sich halbwegs safe fühlen und nicht im Fokus der AfD, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die dir sagen, sie überlegen, dann wegzugehen. Natürlich. Und gerade so LGBTIQ-Community, bei denen ist es ein riesengroßes Thema. Ne? Und das ist schon auch spannend, wie unterschiedlich die Leute da darauf reagieren. Und wenn du dann selber über dich nachdenkst und denkst, warum bin ich eigentlich noch hier? Also ich meine, ich erzähle Freunden, nee, ich kann keine Wohnung im Erdgeschoss mieten, weil da wäre ich ja erschossen. Dann denkst du auch, ist bei mir eigentlich kognitiv was kaputt? Fehlen bei mir irgendwelche Angstneuronen und Schaltkreise, dass ich da quasi an der Stelle zu wenig Angst habe? Ne, aber vielleicht ist es ja auch der Effekt, und da würde ich mich interessieren, wie das bei dir ist, dass man sagt, nee, also ich lasse mir das hier alles nicht wegnehmen, jetzt erst recht.
Naja, in meinem normalen Alltag habe ich ja auch, also ich bin ein sehr großer, sehr weißer, sehr heterosexueller Mann. Die Bedrohung im sächsischen Alltag.
Aber nicht aus dem Erzgebirge.
Das ist der Punkt, der dir fehlt. Aber im Erzgebirge, in der sächsischen Schweiz und so weiter, ich kann da Urlaub machen und ich werde nicht schief angeguckt.
Ah ja.
Das ist ja auch.
Aber da ziehst du andere Pullis an wahrscheinlich.
Ja, vielleicht nicht der rosa Pulli, genau.
Siehst du?
Aber das ist halt der Unterschied. Also das ist ja, nicht jeder zieht ein anderes Oberteil an und ist dann sicher. Gleichzeitig bin ich durch mein politisches Engagement und das, was ich so privat auf Social Media mache, jetzt aber auch nicht in der Position, dass ich sage, naja gut, wenn der Systemwechsel ist, dann ziehe ich einfach ein schwarzes Hemd an und dann ist es schon gut. Ne? Also ich weiß, für mich war es dann auch. Mhm. Aber jetzt andere, die nicht in der Situation sind, die trifft das natürlich nicht. Also die sind erstmal nicht das markierte Feindbild der AfD und die können dann erstmal so weiterleben. Das ist auch erstmal verständlich. Also die Forderung kann ja nicht sein, die Nazis übernehmen und dann müssen wir, jetzt gehen halt alle aus Protest. Wo denn hin? Also dann wird es ja auch nicht besser.
Also würdest du sagen, die Leute, die sich gerade in so Städten wie Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt, Potsdam, na Potsdam sowieso nicht.
Cottbus. Berlin. Oh Gott, ja. Naja, gut, aber Cottbus würde ich nicht
mal erinnern. Die sich da gerade die Frage stellen, bleiben oder gehen, würdest du sagen, die meisten werden dann erstmal bleiben? Oder was ist dein Gefühl?
Ich glaube, die meisten werden bleiben. Das ist ja so ein Thema, das wird ja immer, das kocht ja immer hoch. Also das ist ja auch was, das kennen wir ja auch aus Amerika zum Beispiel, von diesen Erzählungen, okay, wenn jetzt Bush gewinnt, dann gehe ich. Wenn Trump gewinnt, dann gehe ich. Die Leute gehen dann nicht. Also in
zumindest
allermeisten Fällen.
Nur die sich extrem bedroht fühlen.
Genau, wenn man sich extrem bedroht fühlt und dann ist es ja meistens auch noch kein direktes, okay, da wurde jetzt jemand gewählt und genau deswegen gehe ich, sondern da wurde jetzt jemand gewählt und die Umstände verschlechtern sich dadurch tatsächlich und jetzt ist es Zeit zu gehen. Also ich glaube, man kann das auch nochmal mal umdrehen. Das eine ist die Frage, okay, geht man, weil sich was geändert hat. Aber es kommt ja gleichzeitig auch auf der Vorwurf von wegen, ja, die Leute fliehen in die Städte und die verlassen das Land und überlassen es damit den Rechten und wie soll es denn besser werden? Ja, das stimmt, aber gleichzeitig kann man es den Leuten da auch nicht vorwerfen.
Wenn du siehst, wie Nazis, schwule Nazis in Sachsen schon getötet haben, dann verstehst du, dass es ein großes Stadt-Land-Gefälle und ein größeres als in Westdeutschland, in Ostdeutschland gibt, weil du tatsächlich nicht safe bist im ländlichen Raum, nicht mal als schwuler Nazi. Hashtag Aue. Gut. So, jetzt sind wir am emotionalen Tiefpunkt, Martin. Du bist ja Spezialist dafür, aus emotionalen Tiefpunkten wieder ganz schnell an die Oberfläche zu schwimmen. Wie hören wir denn jetzt auf?
Ich hatte,
was läuft denn gerade gut in Sachsen? Wir sind nicht Thüringen. Das ist extrem aufbauend im Moment.
Was Schönes, genau, wir sind auch in Leipzig und nicht in Dresden. Ich hatte gerade einen Termin in der Kita, da hatte ich einen Perspektivwechsel. Da werden dann Politiker eingeladen, um da auch mal Grüne in die Produktion wird.
Das ist doch wieder so eine typische Wahlkampfaktion. Politiker tun so, als ob. Sie tun so, als ob sie Müll sammeln. Sie tun so, als ob sie einen Tag in der Kita mitarbeiten. Und sie tun so, als ob sie Post austragen. Auch sehr beliebt. Oder bei der Polizei mitfahren.
Stimmt,
es gibt so viele Formate.
Genau. Ja, einerseits. Ne? Andererseits ist natürlich, wird es dann immer doch nochmal für, also Hintergrundgespräche finden ja immer viel statt. Und dann spricht man aber eben natürlich auch nochmal mit den Leuten, die dort vor Ort sind und kriegt nochmal einen anderen Eindruck davon. Und es ist natürlich auch schön. Es ist ein schöner Termin, mal in der Kita zu sein und dort mal eine Stunde mit anzupacken und mit den Kindern zu sprechen und über mit den Pflegern im Alltag. Und gerade bei den Kitas ist gerade ganz, ganz viel in Wandel. Ich möchte da nicht zu tief reingehen, weil es dann so kommunalpolitik-spezifisch ist, aber da haben wir in Leipzig gerade wirklich einen großen Wandel, was die Kita-Bedarfe angeht. Von jahrelang, es gibt zu wenig Plätze, auf einmal sind zu viele da. Was machen wir jetzt?
Aber am Ende ist es auch ja Weltpolitik, weil ich meine, mit diesen internationalen Krisen und so weiter, es ist das erste Mal seit Einführung des Elterngeldes, dass die deutschen Geburtenraten wieder sinken. Und das hat nicht nur was mit der Konjunktur zu tun, sondern auch natürlich mit der allgemeinen Aussicht auf die nächsten Jahre.
Ist auch ein weltweites Phänomen.
Ja.
Also,
aber, was dagegen spricht, dass nur die Bundesregierung schuld ist.
Aber wollte ich sagen, weltweite Phänomene eigentlich garantiert dafür, dass die Ampel schuld ist.
So, letzte Überraschungsfrage. Uns droht ja jetzt eine neue Debatte. Und ich habe jetzt gelernt, du warst mal Bundi, die neue Wehrpflichtdebatte. Also wenn es irgendwas irgendein Thema, diese grüne Partei so spalten kann, wie es sonst nur Homöopathie vermochte, nein, wir reden jetzt nicht über Homöopathie, dann ja potenziell die Frage, brauchen wir eine Wiedereinführung der Wehrpflicht? Ne? Und da hast du das Gefühl, du kannst diese Partei irgendwie so in zwei Kuchenhälften schneiden, einmal unter 30, einmal über 30. Ich glaube, du bist knapp über 30.
Ganz
allein
klar, ja.
Die Tatsache, dass du Bundi warst, spricht dafür. Wie schaust du auf die Debatte und glaubst du, sie wird Popcorn-Qualitäten haben?
Bietet immer viel Anlass für Popcorn, was ich natürlich schade finde, weil es natürlich um die Lebensrealität vieler, vieler, vieler junger Menschen geht. Sie wird ja am leidenschaftlichsten die Wehrpflicht gefordert von Menschen, die den Wehrdienst nicht geleistet haben. Das finde ich immer. Das ist für mich der Popcorn-Anteil.
Okay.
Und ich verstehe den Gedanken. Früher wurde es ja immer, also früher, gerade als Debatte, als sie abgeschafft wurde oder als frisch abgeschafft wurde, wurde es immer aus dem, ja, wir brauchen die Leute auch für die Pflege. Ne? Also nie aus dem Wehraspekt, sondern immer mit den, jetzt sind die Zivis weg, die Zivildienstleistenden. Aber man darf halt auch wirklich nicht vergessen, warum die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Weil es ein zutiefst ungerechtes System war. Also es fing ja schon damit an, dass logischerweise nur die Hälfte eines Jahrgangs eingezogen wurden, nur die Männer. Um das zu ändern, müsste man die Verfassung ändern, das ginge rein theoretisch schon. Aber dann wurde es ja noch ungerechter. Dann wurde, weil man nicht annähernd so viele Wehrdienstleistende gebrauchen konnte, wieder eingezogen wurden, wurden nur die ersten zwei Tauglichkeitsstufen eingezogen. Das heißt, entweder hatte man verweigert und dann wurde man schon eingezogen oder man hat nicht verweigert und dann wurden nur die ersten zwei Tauglichkeitsstufen eingezogen und ganz viele waren halt nicht, also haben das Jahr nicht verloren. Und auch wenn das eine spannende Zeit für mich war, kann ich auch sagen, so wahnsinnig viel fürs Leben habe ich da nicht gelernt und so wahnsinnig viel habe ich am Ende auch nicht für das Vaterland geleistet. Ich war halt 9 Monate in der Kaserne. Nicht mal, weil ich habe 3 Monate lang das Schienbein gebrochen, im Ausland gefallen, in Bayern. Ja.
Okay, bitte jetzt keine schwierigen Sprachen.
Sorry.
Nicht nur so viel Cutten.
Ich glaube nicht, dass er das Land groß weitergebracht hat, dass ich da diesen Dienst abgelastet habe.
War aber auch eine andere
habe.
Zeit, ne?
Es war natürlich eine andere Zeit, genau. Wobei, es war die Zeit, da waren die Afghanistan-Einsätze und so. Also das war die Zeit, wo in der Bundeswehr, also erstens, es war natürlich, die Landesverteidigung war gar kein Thema. Es war eine ganz andere Verteidigungsdoktrin. Man dachte, okay, diese ganzen kalte Kriegsgeschichten, große Panzerarmeen und so weiter, ist eine Sache der Geschichte. Was wir jetzt brauchen, ist eine schnelle Einkreistruppe, die fliegen irgendwo hin und verteidigen die Freiheit am Hindukusch.
Und innerhalb der Bundesregierung war es ja vor allen Dingen ein gigantisches Einsparpotenzial. Also das habe ich damals auch von außen nicht so wahrgenommen, dass es auch darum geht, Geld zu sparen. Aber das war ja ein ganz, ganz, ganz zentraler Beweggrund, das haben sie relativ gut damals nach außen irgendwie kaschiert. Aber jetzt so zum Abschluss, was glaubst du, wie die Wehrpflichtdebatte ausgeht? Und wenn wir in irgendeiner Form eine Wehrpflicht wiederbekommen, was, glaube ich, sehr wahrscheinlich ist, was wären deine drei Punkte, wo du sagen würdest, das muss auf jeden Fall besser werden, als es bei dir damals war? Also keine Ostdeutschen mehr nach Bayern schicken, weil dann entwickeln sie sehr starke ostdeutsche Identifikationsgefühle. Das scheint schon mal sehr wichtig zu sein.
Nee, das wird sich gar nicht aushebeln lassen, weil tatsächlich, und das war eben zu der Zeit, wo ich auch schon war, was sind die größte Gruppe von nicht nur Wehrdienstleistenden, sondern also auch denen, die dabei geblieben sind, die bei der Bundeswehr waren. Das waren Ossis und das waren Russen.
Russlanddeutsche, möchtest du sagen.
Ja, oder mit Migrationshintergrund von dort zugezogen. Oder überhaupt auch mit Migrationshintergrund grundsätzlich, aber tendenziell eher Russlanddeutsche als jetzt zum Beispiel mit türkischen oder kurdischem Hintergrund oder so. Diejenigen, für die das eine wirtschaftliche oder ein finanziell attraktives Angebot war, das ist für die Jugendlichen in Westdeutschland eher nicht der Fall. Also für einen Ossi ist das viel Geld.
War aber das wenn viel in Bayern Geld? Da heute wäre es wahrscheinlich auch anders.
Heute wäre es möglicherweise anders. Also das ist halt ein Aspekt, den muss man sehen. Und ja, wahrscheinlich wird es für beide eingeführt werden.
Also dein Appell sozial ausgewogener, nicht nur die Ossis in die Kasche.
Naja, gut, also wenn eingezogen werden, dann werden alle eingezogen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, da muss man die Möglichkeiten, sich da irgendwie drücken zu können, muss man reduzieren. Aber
ich glaube, es wird nur ein Teil eingezogen werden, weil wir auch weiterhin nicht so viele brauchen. Und dann stellt sich halt die Frage nach der sozialen Durchmischung wieder krass. Und dann wird es potenziell auch wieder eine Frage von Ost- und Westdeutschen.
Ja, und das ist eine Gerechtigkeitsdebatte. Und ich glaube, eine, die dann nicht erfüllt wird. Es ist wie immer. Also das ist ja, da wären wir wieder bei den USA, da sieht man es ja auch. Ne? Also die Reichen werden nicht zum Sterben weggeschickt.
Okay, jetzt war jetzt wieder ein Tiefpunkt.
Sorry, aber das ist ja die Realität. Das ist ja so.
Gut, wir kriegen das mit dem ganz positiven Outlook nicht mehr hin. Aber ich zumindest habe mich gefreut, als letzten Samstag hier hupende Autos über die Richard-Lehmann-Straße gefahren sind. Ich so, oh mein Gott, hat Iran jetzt die Raketen gestartet? Und das war tatsächlich der Moment. Habe ich mich gefreut, dass es in den Tagen danach erstmal keine Eskalation gab. Das ist, glaube ich, den vielen internationalen Akteuren zu verdanken, die sich für sehr viel Diplomatie gerade stark machen. Und ich hoffe, dass wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen, dass das dann immer noch so ist. Und bis dahin erstmal frohen Wahlkampf und wir sprechen uns wieder. Bis dahin.
Ich hätte tatsächlich doch noch mal, mir ist was Positives eingefallen.
Ja, unbedingt.
Okay, also der positive Aspekt ist, wenn ihr eingezogen werdet, weil so eine Flecktarnhose, ne, man sieht die Flecken nicht. Also könnt ihr euch damit Ketchup und Senf befleckern. Man muss sie nicht so oft waschen.
Es wird gecuttet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.